Ganz herzlich willkommen auch heute Abend. Jetzt denken sich die Stammgäste schon wieder die. Schon wieder ich und nochmals ganz herzliche Entschuldigung von Herrn Friedrich. Den hat jetzt ein hartnäckiger Infekt tatsächlich böser erwischt und das hat sich jetzt einfach gezogen. Und jetzt müssen Sie es heute noch mit mir aushalten, aber nächste Woche, ich verspreche es jetzt nicht mehr, weil ich es jetzt schon so oft nicht gehalten habe. Ich glaube, nächste Woche ist er dann doch wieder da. Wir haben einen Gast hier, der auch schon ein Stammgast ist. Das ist Professor Dr. Klaus Wiegerling. Herr Wiegerling hat in Philosophie promoviert und habilitiert. Das ist also ein Philosoph. Und als solcher arbeitet er in einer ganz interessanten Einrichtung, nämlich dem Institut für Technik, Folgenabschätzung und Systemanalyse in Karlsruhe. Das gehört zu dem doch sehr renommierten Institut für Technologie da. Und es klingt alles ein bisschen kompliziert, aber da sitzen Menschen beieinander und denken drüber nach, was Technologie eigentlich mit uns macht und welche Technologien uns ins Verderben führen und welche uns retten können. Das sage ich jetzt mal so pathetisch. Und pathetisch ist auch das Thema des heutigen Abends. Es geht sozusagen um alles. Es geht um Demokratie und Moral. Und zumindest bei einem von beiden verschlägt es mir die Sprache. Deswegen gebe ich jetzt auch gleich das Wort ab an Herrn Wiegerling. Wir machen es wie immer. Zuerst kommt der Vortrag. Im Anschluss haben Sie Gelegenheit, Fragen zu stellen. Und ich hoffe, wir verbringen gemeinsam eine vergnügliche und erkenntnisreiche Stunde. Und ich hoffe, die Raumlüftung springt doch noch an. Ansonsten wird es auch eine heiße Stunde. Viel Spaß dabei.
Ja, vielen Dank für die freundlichen Begrüßungsworte. Es wird heute in meinem Vortrag nicht um Fragen der Technik gehen. Das hat es auch schon gegeben im Rahmen Vortragsreihe, aber heute geht es, wie Sie gesehen haben, um das Verhältnis von Demokratie und Moral. Und ich hoffe, dass ich trotz des schwülen Wetters so etwas zu Ihrer Unterhaltung beitragen kann, wiewohl natürlich das Thema eher etwas trocken ist, aber vielleicht doch hier und da für Sie einigermaßen erhellt. Ich hoffe auch, dass Sie mich gut verstehen können. Ich werde Sie mit diesem Vortrag höchstwahrscheinlich mit mehr Fragen zurücklassen als mit echten Lösungsangeboten. Der Konflikt, den ich in meinem Referat identifizieren und dessen grundlegende Bedeutung ich herausarbeiten will, kennzeichnet aber vielleicht besonders gut, was mitunter die gegenwärtige Krise unserer Gesellschaft ausmacht. In beiden Kernfragen, mit denen ich mich beschäftigen werde, betreffen nämlich den Konflikt, der zwischen Demokratie und Moral besteht. Und sie lauten: Wie viel Moral erträgt eigentlich Demokratie und wie viel Demokratie erträgt eigentlich Moral? Ich vermute fast, dass in den bisherigen Vorträgen hier und da dieses Thema auch schon mal angesprochen worden ist. Zwar werde ich mich um eine Beantwortung der beiden Fragen bemühen, gebe aber zu, dass meine Antwort nur eine vorläufige und unfertige sein kann, da notwendige Differenzierungen im Rahmen eines Vortrags natürlich nicht zu leisten sind. Wir werden aber sehen, dieser Vorgriff sei vielleicht erlaubt, dass wir die Grundspannung zwischen Demokratie und Moral nicht aus der Welt schaffen können. Wir erleben derzeit ein neues Jakobinertum, das eine bestimmte Moral nicht nur in der Öffentlichkeit, sondern bis ins Privateste, ja Intimste, durchsetzen will. Es wird von politischen Akteuren eine bestimmte Moral erwartet, deren Einhaltung der Maßstab für die Satisfaktionsfähigkeit eines politischen Akteurs zu gelten hat. Werden diese Moralvorstellungen nicht erfüllt, droht der Ausschluss aus dem politischen Diskurs. Wir erleben gerade, dass man in deutschen Städten Personen, nach denen Straßen, Plätze, Schulen etc. benannt sind, auf ihre Tauglichkeit für unser Gemeinwesen hin überprüft. Dabei unterzieht man die Namensgeber einer strengen moralischen Überprüfung nach den Maßstäben gegenwärtiger politischer Korrektheit. Diesen Überprüfungen sollen Personen zum Opfer fallen, die als vermeintliche Wegbereiter antidemokratischer, nationalistischer oder gar nationalsozialistischer Gesinnungen gelten sollen. Es sollte etwa Fichte auf dem Straßenschild unter seinem Namen nicht nur als bedeutender idealistischer Philosoph, sondern auch als Franzosenhasser ausgewiesen werden. Entsprechend könnte man aktuellerweise Luther nicht nur als Reformator, sondern auch als Judenhasser und Befürworter der Tötung von Behinderten ausweisen. Bei einer also strengen moralischen Elle wäre wohl ein Großteil aller derzeit gültigen Straßennamen zu löschen oder mit entsprechenden Zusätzen zu versehen. Bismarck war gewiss kein Demokrat, Günter Grass Mitglied der SS, Walter Jens Mitglied der NSDAP, Ernst Bloch lange ein bekennender und Schauprozesse rechtfertigender Stalinist. Und auch nicht deutsche Namensgeber kämen wohl nicht immer gut weg. Dostoevsky war ein Deutschenhasser und Ernest Hemingway brüstet sich in Briefen, dass er einen SS-Mann beim Verhör erschossen, Hunderte von Krauts getötet und einen Hitlerjungen ins Rückgrat geschossen hat. Nun ist es freilich nicht verwerflich, Namen, die öffentliche Straßen etc. schmücken, auf ihre Tauglichkeit für ein demokratisches Gemeinwesen zu überprüfen. Wenn allerdings jede Äußerung unter ahistorischen Gesichtspunkten bewertet wird, wenn privateste Details zum Maßstab der Bewertung einer Lebensleistung werden und wenn die keineswegs unproblematischen Maßstäbe unserer Zeit als alleiniger Bewertungsmaßstab gelten, dann wird es bald ein Engpass an Namen geben, die den Anforderungen gegenwärtiger politischer Korrektheit standhalten können. Wir dürfen nicht vergessen, dass selbst große Künstler, Autoren und Denker große politische und soziale Gestalten, Schwächen und Ressentiments, Zeiten der Verwirrung und Verirrung kannten, aber auch einfach Kind ihrer Zeit waren und sich in ihrer Weltanschauung nicht in allen von den Anschauungen ihrer Zeit unterschieden. Aber es sind alles nur sehr oberflächliche Signaturen des gegenwärtigen Konflikts zwischen Demokratie und Moral und gewiss nicht deren Basis. Die moderne westliche Form der Demokratie kennt vielerlei Spielarten mit zum Teil problematischen Ingredienzen. Es gibt repräsentative Elemente und Elemente direkter Beteiligung an der Entscheidungsfindung. Es gibt starke parlamentarische Regulierungen und präsidiale Verfassungen, die zuletzt, wie wir wissen, in Verruf gekommen sind. Wir können, wenn wir uns einen vagen Überblick über die diversen Demokratieverständnisse verschaffen, nur noch von einer Familienähnlichkeit sprechen. Immerhin lassen sich außer der Tatsache der Beteiligung an der Gesellschaft, an der öffentlichen Willensbildung noch einige weitere nennen, die wohl als konstitutiv anzusehen sind. Und zwar, ich habe mal fünf aufgelistet, erstens die Gewaltenteilung und Brechung der Macht, die uns allerdings im Präsidialsystem gelegentlich als gefährdet erscheint. Zweitens die Legalität als strenge Herrschaft des Rechts, die über allen steht. Drittens die Partizipation aller Individuen an der öffentlichen Willensbildung und die Subsidiarität als Versicherung gegen staatliche Bevormundung. Viertens die Meinungsfreiheit und der damit einhergehende Schutz der freien Meinungsäußerung. Und fünftens, sehr wichtig, der Minderheitenschutz, der nicht nur die abweichende Meinung, sondern auch die abweichende Lebensform ermöglichen soll. Erster Minderheitenschutz garantiert die charakteristische Vielstimmigkeit der Demokratie. Für die Hypertrophie moralisierender Staatsbegründung gibt es in der Geschichte genügend Beispiele. Man denke dabei nicht nur an religiös fundierte Staatswesen, die gerade heutzutage wieder vor allem in der islamischen Welt wuchern, aber auch an die gesinnungsfundierten Staatsbildungen, vor allem in der sozialistischen Welt, in denen jedes Abweichen von der verordneten Moral aufs Härteste nicht selten auch mit der Vernichtung bestraft wurde. Die Französische Revolution hat uns sozusagen exemplarisch gelehrt, dass selbst hehre politische Ansätze unter äußerem und innerem Druck sich in Barbarei verkehren können. Ohne Sie nun in exegetische Diskussionen verstricken zu wollen, werde ich nun in meiner Argumentation gelegentlich Bezug auf zwei sehr gegensätzliche Denker nehmen, die ausführlich das Verhältnis von Demokratie und Moral, wenngleich in sehr unterschiedlicher Weise, diskutiert haben. Ich tue das bewusst in einer eklektischen Weise, weil ich bei beiden Denkern, so gegensätzlich sie auch sein mögen, interessante Ansätze sehe, die ich zur Beschreibung und zur Lösung des Konflikts zwischen Demokratie und Moral nutzen. Jürgen Habermas betonte nun, dass Demokratie sozusagen den nötigen Raum für die Umsetzung gesellschaftlichen Wandels gibt, dessen Ziel letztlich die Freiheit des Menschen im Sinne der Selbstbestimmung ist. Er schreibt, ich zitiere, dass ihr Wesen darin besteht, dass sie die weitreichenden gesellschaftlichen Wandlungen vollstreckt, die die Freiheit der Menschen steigern und am Ende vielleicht ganz herstellen können. Demokratie arbeitet an der Selbstbestimmung der Menschheit und erst wenn diese wirklich ist, ist jene wahr. Politische Beteiligung wird dann mit Selbstbestimmung identisch sein, soweit Jürgen Habermas. Demokratie ist also für ihn eine Ermöglichungsgrundlage zur Optimierung gesellschaftlicher und individueller Zustände. Er knüpft Demokratie damit an eine Fortschrittsidee, die nicht wenige seiner Widersacher als unwissenschaftlich und ideologisch erachten. Dennoch stellt sich mir die Frage, ob der Begriff der Demokratie nicht in der Tat nur einen Mittelcharakter hat und keineswegs Selbstzweck ist. Schließlich ist die jüngere Geschichte der Demokratie wesentlich im Zusammenhang mit den Zielen der Aufklärung zu sehen. Keineswegs einfach ist es auch, den Begriff der Moral zu bestimmen, der im Ursprung eigentlich nichts anderes als die gelebten, also praktizierten Sitten und Gebräuche bezeichnet und insofern eigentlich ein neutraler, deskriptiver Begriff ist. Während der Begriff der Ethik das Moment der Begründung von Handlungen in den Fokus rückt. Ich will nun diese deskriptive Auffassung einer gelebten Moral zum Ausgangspunkt meiner Überlegungen machen. Dabei soll zugleich hervorgehoben werden, dass jede gelebte Moral implizit den Anspruch erhebt, der Maßstab für das richtige Handeln aller zu sein oder doch zumindest allen zugemutet werden kann. Dieser Anspruch wird in der Regel nicht explizit begründet, da eine solche Begründung letztlich auch Universalisierung von Aussagen aus logischen Gründen verlangt, wozu nun mal nur wenige imstande sind. Schauen wir, bevor wir uns mit den beiden Kernfragen des Vortrags befassen, noch auf das Verhältnis von Recht und Ethik. Das im Hinblick auf die Erklärung des Verhältnisses von Demokratie und Moral von großer Bedeutung ist. Im öffentlichen Diskurs wird, nicht zuletzt auch in den Verlautbarungen der diversen Ethikrede, nur selten ein Unterschied zwischen ethischem und rechtlichem Diskurs gemacht. Was wohl daran liegt, dass Ethikrede ihrem politischen Auftrag entsprechend eher einen Beitrag zur rechtlichen Klärung, nicht zu einer ethischen Klärung leisten soll. Tatsächlich sind diese Unterschiede jedoch erheblich. Rechtliche Regelungen haben nicht notwendigerweise etwas mit Moral, geschweige denn mit Ethik als Moralbegründung zu tun. Ob wir rechts oder links fahren, ob die Gründung von Vereinen so oder so geregelt ist, ob Verfahrensordnungen so oder so ausgestaltet werden, hat mit Moral zunächst einmal wenig zu tun. Zwar können aus Verstößen gegen rechtliche Regelungen moralische Probleme entstehen, etwa wenn sich jemand durch solche Verstöße einen Vorteil verschafft. Aber prinzipiell haben viele rechtliche Regelungen mit Ethik nichts zu tun. Im Gegenteil, wir erleben sogar, dass ethische Konflikte erst aus rechtlichen Regelungen entstehen können. Gesetzliche Regelungen dienen jedenfalls meistens dazu, Handlungsspielräume zu begrenzen, etwa um andere nicht einzuschränken in ihrem Handlungsvermögen. Eher selten wird Handeln direkt vorgeschrieben. Gesetze müssen nun um der Rechtssicherheit willen eine gewisse Haltbarkeit haben. Diese haben sie nur, wenn sie Spielräume zulassen. Wir erleben es insbesondere bei Regelungen technisch bedingter Handlungssphären, dass Rechtssicherheit nur mit Hilfe von Toleranzen zu erlangen ist, da technische Entwicklungen ja rasant voranschreiten. Auch wenn immer wieder neue rechtliche Regelungen von politischen Moralisten eingefordert werden, so muss konstatiert werden, dass solche Regelungen Handlungsmöglichkeiten und damit auch Partizipationsmöglichkeiten einschränken können. Recht muss sozusagen einen Spagat zwischen Handlungsbeschränkung und Handlungsermöglichung um des Wohles und der Erhaltung des ganzen Willen beherrschen. Es gibt eine Grundspannung zwischen der Verrechtlichung, ja schon zwischen der Regulierung gesellschaftlicher Prozesse und einer partizipatorischen Demokratie, etwa wenn Sprachregelungen Sachfragen dominieren und bereits im vorrechtlichen Stadium zu Sanktionierungen und Diskursausschlüssen führen. Die Instrumentalisierung der Sprache ist ein Mittel geworden, den öffentlichen Diskurs von unliebsamen Meinungen zu säubern. Geradezu perfide können, wie Orwell und Huxley gezeigt haben, Sprachregelungen werden, wenn sie einen rechtlichen Status erlangen. Es geht bei der Verrechtlichung gesellschaftlicher Prozesse aber nicht nur um sprachliche Regelungen, sondern auch um Regelungen von Lebensweisen, wenngleich diese unbestritten auch eine sprachliche Dimension haben. Diese Grundspannung zu lösen, ist die Aufgabe einer funktionierenden Demokratie. Für Habermas liegt die Lösung in einer wechselseitigen Vermittlung von rechtlich institutionalisierten und nicht institutionalisierter Volkssouveränität. Ziel ist es, Verfahrensbedingungen immer wieder auszuloten, die Gleichheit und Freiheit garantieren sollen. Diese Vermittlung bedeutet aber zugleich einen Abschied von einer sozusagen nur logischen Fassung des Problems, denn es sind in diesem wechselseitigen Vermittlungsprozess Widersprüche und damit Infragestellungen ausdrücklich gewünscht. Das alte Problem der Dialektik von Gleichheit und Freiheit, also je mehr Gleichheit, desto weniger Freiheit, beziehungsweise umgekehrt, je mehr Freiheit, desto weniger Gleichheit, kann demnach nur praktisch angegangen werden und die vermeintliche Lösung muss immer wieder aufs Neue einer öffentlichen Prüfung, sozusagen einer Nagelprobe auf praktische Tauglichkeit unterzogen werden. Dennoch darf nicht unterschätzt werden, wie schwierig diese Vermittlung ist. Schließlich ist nicht institutionalisierte Volkssouveränität selbst auf die Ausbildung von Institutionen angewiesen, wenn sie wirksam werden will. Dennoch ist meines Erachtens Habermas insofern zuzustimmen, als es eine Möglichkeit geben muss, außerhalb bestehender Institutionen Neukonstituierungen von Institutionen vorzunehmen, was nur möglich ist, wenn die bestehenden Institutionen so verfasst sind, dass sie Begrenzungen der eigenen institutionellen Gewalt zulassen. Zu enge rechtliche Regelungen können Wandel, soziale und technische Entwicklungen auch behindern. Dieses Problem ist meines Erachtens aber dennoch als geringer einzuschätzen, als es auf den ersten Blick erscheint. Wenn rechtliche Regelungen mit Augenmaß, Spielraum und im Dialog etwa mit technischen Entwicklern erfolgen. Technische Entwicklungen müssen nicht notgedrungen mit Vermächtniswerten wie der Privatheit kollidieren. Die Erfahrung zeigt, dass ganz im Gegenteil technische Entwicklungen durch Widerstände und die Aufforderung zur Ausdifferenzierung durchaus befördert und natürlich auch gesteuert werden können. Technik rechtsförmig zu gestalten, ist durchaus eine Herausforderung für die technischen Entwickler, was auch dem technischen Fortschritt keineswegs abträglich sein muss. Das Problem, das gegenwärtig diskutiert wird, liegt meines Erachtens vielmehr in der Orientierung an einem internationalen Wettbewerb, der die niedrigsten ethischen Standards zum Maßstab der Entwicklung macht. Dem ist wohl nur entgegenzuwirken, wenn innerhalb größerer und wichtiger Wirtschaftsräume, wie der EU zum Beispiel, höhere und mit den Vermächtniswerten kompatible Standards gelten, deren Einhaltung erst den Zugang zum Wirtschaftsraum auch erlaubt. Moral hat also anders als das Recht immer auch eine das Gegebene überschreitenden Charakter. Moralisches Handeln deckt sich nicht notwendigerweise mit den Vorgaben des positiven Rechts. Der Grundkonflikt zwischen Recht und Moral wird deutlich am folgenden Beispiel. Zwar sind Kompetenzzuweisungen zwischen Chirurg und OP-Schwester klar geregelt. Der Chirurg ist für die ordnungsgemäße Durchführung der Operation zuständig, die OP-Schwester für die Anreichung der chirurgischen Werkzeuge und deren Sterilität und so weiter. Es sind aber Situationen denkbar, in denen eine Kompetenzunterscheidung moralisch geboten sei, nicht aber rechtlich gedeckt werden kann, etwa wenn die erfahrene OP-Schwester sieht, dass der unerfahrene Chirurg zu einem falschen Schnitt ansetzt. Das Eingreifen der OP-Schwester kann als Kompetenzüberschreitung gewertet werden und zur Abmahnung oder sogar Entlassung führen. Auch wenn vor Gericht die Notwendigkeit des Eingriffs festgestellt werden kann, so sind rechtliche Konsequenzen für die OP-Schwester zunächst unvermeidbar. Religiöse bzw. weltanschauliche und rechtliche Geltungsansprüche können erheblich differieren. Das Gesetz erlaubt in einem säkularen Rechtsstaat oft mehr, als nach dem jeweiligen religiösen Verständnis moralisch erlaubt ist. Dennoch fließen natürlich moralische Kategorien auch in rechtliche Rahmungen, wie unser Grundgesetz ja hinlänglich belegt. Es ist nun zu konstatieren, dass eine politisch geforderte Engführung von Recht und Moral problematisch sein kann, führt sie doch häufig zu Wertekonflikten, etwa zwischen Transparenz und Privatheit und schlimmstenfalls zu einer Art Tugenddiktatur. Erinnern wir daran, Gesetze müssen Spiel haben, um dauerhaft anwendbar zu sein. Der ethische Diskurs hat im Gegensatz zum rechtlichen auch eine motivierende Komponente, insofern er begründet, warum dieses und jenes Handeln geboten ist. So kommt der Ethik auch eine Erziehungsfunktion zu, die dem Gesetz nicht zukommt. Halten wir fest, der ethische Diskurs geht erstens nicht im Rechtlichen auf, weil er auch eine kritische, sozusagen die bestehende Moral überprüfende sowie eine transzendierende Aufgabe hat. Er beschäftigt sich zweitens nicht mit Regulierungen, die ohne unmittelbaren moralischen Bezug sind. Und er hat drittens einen motivierenden Charakter, der das Überdenken bzw. Ändern bestehender rechtlicher Regelungen einschließt. Kommen wir damit zur ersten Frage. Wie viel Moral verträgt eigentlich Demokratie? Unter Moral wollen wir also zunächst die gelebten Lebensformen verstehen, die normalerweise nicht gewählt sind. Moral ist für die meisten Menschen etwas, das ihnen vorgegeben und vorgelebt wird, in das wir hineingeboren werden und von dem wir im Laufe des Lebens meistens nur punktuell abweichen. Sie ist etwas, was das Leben regelt, aber nur selten explizit gewählt und begründet wird. Moral ist in gewisser Weise konkret beschreibbar. Sie lebt wesentlich von ihrem Setzungscharakter im Sinne eines "das darf man nicht" oder "das tut man". Was nicht bedeutet, dass gelebte Moral nicht immer auch offene Stellen hat. Schließlich wandeln sich die Lebensverhältnisse und es stellen sich immer wieder neue Handlungsprobleme, die mit dem gewohnten Repertoire nicht gelöst werden können. An diesen Stellen kommt es in gewisser Weise dann zu Übergängen von gelebter Moral zu einer abwägenden und begründenden Ethik. Es war nun Arnold Gehl, der die Rolle von Institutionen für die anthropologische Bestimmung des Menschen in den Fokus rückte. Es sind Institutionen, die den Menschen als ein weltoffenes und quasi wesensmäßig seine Lebenssituation überschreitendes Wesen entlasten und in gewisser Weise frei für andere Tätigkeiten machen. Von der familiären Arbeitsteilung bis hin zur schützenden und regulierenden Polizei, der Feuerwehr und dem Gericht. aber auch in ethischer Hinsicht weist der Institution eine wichtige, ja zuletzt sogar sinnstiftende Rolle zu. Eine wichtige Funktion von Institutionen besteht darin, dass sie Distanz nehmen zu persönlichen Betroffenheiten, also genau durch das ausgezeichnet sind, was ihnen gelegentlich zum Vorwurf gemacht wird. Distanznehmende Institutionen, die sich nicht von Mitleid und Empathie leiten lassen, sind für den Erhalt eines demokratischen Staatswesens von größter Bedeutung. Man stelle sich einen Richter vor, der bei jeder Darlegung einer Täterbiografie vor Mitleid zerfließt und sich in seinem Urteil von diesen Darlegungen leiten lässt. Die meisten Verbrecher und Mörder weisen problematische biografische Details auf. Vergewaltiger waren oft selbst Opfer von Vergewaltigungen und so weiter. Generell sind für unser moralisches Leben Entlastungen wichtig. Wenngleich moralisches Handeln immer auch Forderung an uns, ja sogar Nötigung ist, so steht außer Frage, dass es auch moralische Überforderung gibt. Keine Gesellschaft besteht aus Helden und Heiligen, die alle moralischen Nötigungen ohne psychische und auch physische Überforderung ertragen können. Und jedes Gemeinwesen muss nicht zuletzt aus moralischen Gründen diese Überforderung zu vermeiden versuchen, was nur mit Hilfe distanznehmender und distanzwahrender Institutionen geht. Demokratie benötigt also starke institutionelle Absicherung, vor allem Formen der Machtbrechung, was sich insbesondere in der Idee der Subsidiarität artikuliert. Subsidiarität als Sicherung gegen Gängelung und Paternalismus und als Beteiligungsgebot ist ein demokratisches Grundprinzip. Sie steht nicht zuletzt für die Idee der Beteiligung an der politischen Willensbildung. Subsidiarität besagt, dass alles, was in der Gesellschaftsorganisation unten erledigt werden kann, auch unten erledigt werden soll. Dass also keine übergeordnete Instanz uns entmündigen darf, es sei denn, sie ist von unten ausdrücklich legitimiert, um Dinge zu regeln, die unten nicht geregelt werden können. Institutionelle Fügungen bedürfen einer rechtlichen Absicherung. Rechtliche und ethische Begründungen decken sich aber nicht, auch wenn rechtliche Begründungen oft ethische Implikationen aufweisen. Der sogenannte Rechtspositivismus, der von einer von moralischen Prinzipien unabhängigen Geltung des Rechts ausgeht, ist in gewisser Weise eine notwendige Ingredienz der Demokratie, weil sie ohne einen Rechtsformalismus, ich denke, das trifft die Sache besser, keine Stabilität, also keine Dauer haben und demokratische Prozesse letztlich nicht garantieren kann. Ihre institutionelle Rahmung muss also eine gewisse Unabhängigkeit von Implikationen der gelebten Moral haben. Nur so kann die Stabilität des Gesamtsystems garantiert werden. In Gesellschaften, die von unterschiedlichen Kulturen mit entsprechend unterschiedlichen Moralvorstellungen geprägt sind, entstehen natürlich moralische Parallelwelten, in denen sich teilweise einander entgegengesetzte Wertfügungen artikulieren. Vorstellungen von persönlicher Freiheit, die Rolle der Frau, der Familie, in der Gesellschaft, das Verhältnis zu Angehörigen anderer Religionen und Weltanschauungen, das Verhältnis zur Presse, zur freien Meinungsäußerung, waren wohl in der Geschichte der Bundesrepublik noch nie so verschieden wie heute. Aber es gibt in einem solch heterogenen Gebilde noch immer Gemeinsamkeiten, die sich nicht zuletzt in einer gemeinsamen Beziehung zu staatlichen Institutionen artikuliert. Diese Beziehung mag konfliktreich sein, sie artikuliert sich aber als Notwendigkeit. Kein öffentliches oder für die Allgemeinheit relevantes Handeln bleibt von dieser Beziehung unberührt. Nicht unerwähnt soll in diesem Zusammenhang bleiben, dass es neben rechtlich legitimierten staatlichen Institutionen nicht minder wichtige institutionelle Fügungen gibt, die die Begegnung von Menschen regulieren. Diese werden im öffentlichen Leben in der Regel von der kulturellen Mehrheit oder denen, die die kulturelle Herrschaft an sich gerissen haben, vorgegeben. Begegnungsformen sind nicht nur Anredefloskeln, Gesten wie Händeschütteln oder Verbeugen, sondern Selbstverständlichkeiten im Sinne eines Knicke, also Höflichkeitsform, Umgangsform mit Alten und Kindern, geschlechtsspezifische Umgangsformen, Begegnungsformen mit Amtspersonen, Kollegen und so weiter. Solche Begegnungsformen sind für die Stabilität und Funktionalität eines Gemeinwesens, aber auch für den interkulturellen Austausch bis hin zur Diplomatie von enormer Bedeutung. Gerade letzteres haben wir erfahren anhand des neuen amerikanischen Präsidenten, dass Knicke vielleicht doch in diplomatischen Sphären sinnvoll und angebracht ist. Auch wenn sie sich permanent in einem Wandel befinden, diese Fügungen, so sind ihre Elemente doch stark miteinander verknüpft und erweisen sich als System überaus stabil. Sie sagen eine Menge über das Ethos einer Gesellschaft und deren sozialen Beziehungen und Präferenzen aus. Dies alles ist natürlich in einem beständigen Wandel. Sind diese Formen aber nicht mehr oder nur schwer zu identifizieren, sind Konflikte, die das Ganze gefährden, allerdings vorprogrammiert. Gelebte Moral geht von Selbstverständlichkeiten aus, von Festlegungen und Gewohnheiten, und sie hat oft einen Absolutheitsanspruch, wenn sie nicht institutionell gezähmt ist. Wenn sie nicht von Präferenzen des Zusammenlebens als Klammer und auch als Ausschlussprinzip dominiert wird. Diese Dominanz kann aber nur durch historisch gewachsene und von einer Mehrheit bewusst oder unbewusst getragene institutionelle Fügung erreicht werden. Im Falle unserer Kultur sind dies zweifellos die drei Inspirationen der antiken Logos- oder Vernunftkultur, der christlichen Liebes-, Mitleids- und Verzeihenskultur sowie des neuzeitlichen Projektes der Aufklärung. Diese Inspirationsquellen wurden wesentlich gepolt von historischen Erfahrungen wie Tataren und Sarazenenstürme, Religionskriege, Nationalismus, Nationalsozialismus, Stalinismus und Kalter Krieg und den damit verbundenen Verhinderungs- und Eindämmungsintentionen. Demokratie hat nun im Laufe ihrer Geschichte durchaus selbst den Charakter einer moralischen Idee erlangt und ist nicht losgelöst von spezifischen historischen Konstitutiva, die ihren Ursprung in den genannten Leitkulturen, die ich eben genannt habe, zu denken. Die moderne Demokratie der Massengesellschaft ist aber nicht jenseits von starken Institutionen vorstellbar, die eine gewisse Unabhängigkeit von konkreten moralischen Weltanschauungen und Lebensformen haben. Sie müssen bei aller moralischen Inspiration durch die drei genannten Quellen auch eine gewisse Distanz zu diesen Quellen erkennen lassen, um zu ermöglichen, was die charakteristische Vielstimmigkeit einer Demokratie auszeichnet. Das heißt, es geht auch um die Hinnahme abweichender Meinungen und von der Mehrheit abweichender Handlungsformen, solange die Stabilität dieser Institution selbst nicht gefährdet ist. Das Verhältnis von Demokratie und Moral erweist sich damit als eine Gratwanderung. Die moderne Demokratie entspringt den genannten Wurzeln. Die antike Logos- und Vernunftkultur ist ausgezeichnet durch die Idee einer vernünftig eingerichteten und geordneten Welt und Gesellschaft, in der Eigeninteressen und die Interessen anderer ausgewogen sind und ein ausgleichendes Nebeneinander intendiert ist. Die christliche Liebes-, Mitleids- und Verzeihenskultur versucht sozusagen durch ein Liebesband die Welt mit Wohlwollen und Empathie zu erfüllen. Und schließlich das Projekt der Aufklärung ist ausgezeichnet dadurch, dass die Idee eines selbstbewussten und toleranten und radikal an Wahrheit orientierten Subjektes vorangetrieben wird. Eines Subjektes, das um seiner selbst und des ganzen Willen überall auf der Welt wahre und vernünftige Zustände herstellen will. Eine moderne Demokratie, die sich von diesen Wurzeln zu weit entfernt, würde ihre Stabilität verlieren. dass sie selbst aufgeben. Wenn sie sich allerdings auf diese Wurzel verengt, also nicht die Möglichkeit eines Wandels und Widerstands eines Wertekanons einpreist, würde sie nicht mehr ihre charakteristische Vielstimmigkeit gewähren können. Sie erscheint nur möglich, wenn sie sich selbst eine gewisse Distanzierung zu den eigenen Wurzeln verordnet, ohne diese Wurzeln selbst in Frage zu stellen. Stabilität bei gleichzeitiger Gewährung eines Wandels ist nur möglich durch die Anschlussfähigkeit öffentlichen Handelns an bestehende und bewährte moralische Traditionen einerseits und durch eine institutionelle Absicherung demokratischer Prozesse. Dies schließt Momente des moralischen Wandels ein. Allerdings nur Momente, denn der Wandel darf nicht die institutionelle Rahmung im Ganzen betreffen. So können einzelne Institutionen aufgrund demokratischer Willensbildung aufgegeben werden, nicht aber die miteinander verknüpften institutionellen Fügungen insgesamt. Drücken wir es so aus: Demokratie muss immer eine gewisse Gravitation haben. Sozusagen eine verzögernde und hemmende Kraft. Nur so kann sie gleichzeitig Wandel zulassen und für die Stabilität der Bedingungen dieses Wandels sorgen. Zwischen Demokratie und Moral kann also weder ein ausschließendes Verhältnis noch eine Konkurrenz bestehen. Arnold Gehlen erinnert daran, dass eine rigorose Realisierung von moralischen Ideen in der Politik zu Inhumanität und Barbarei führen kann, wenn sie sich nicht den realen Bedingungen menschlichen Zusammenlebens und menschlicher Vermögen vergewissert. Wie gesagt, gibt es keine Gesellschaft von Helden und Heiligen. Gehlen pointiert seine Überlegungen in dem Satz, ich zitiere, wer die Realisierung einer Idee anstrebt, wird leicht die realen Widerstände als unmoralisch empfinden. Als Unebenheiten der Wirklichkeit, die man dann mit der Guillotine abschleifen muss. Soweit das Zitat. Man denke an Stalinismus und seine Folgen, an die chinesische Kulturrevolution und so weiter und so fort, bis hin zu den modernen Gottesstaaten, um zu verstehen, was er mit Abschleifen von Unebenheiten mit der Guillotine versteht. Kommen wir damit zu unserer zweiten Leitfrage, weitere Aspekte des Verhältnisses von Demokratie und Moral in den Blick zu bringen. Wie viel Demokratie erträgt eigentlich die Moral? Gelebte Moral verträgt, selbst wenn sie sich als tolerant und liberal begreift, nur eingeschränkt Vielstimmigkeit und Handlungsvielfalt. Wir müssen Moral als ein System begreifen, das aus Hierarchien und Festlegungen besteht. Man kann nicht gleichzeitig für und gegen das Prinzip der Würde des Einzelnen oder gegen das Prinzip der Autonomie sein. Man kann allerdings auf bestimmten Stufen dieses Systems durchaus Haltungen einnehmen, die unterschiedliche Haltungen zu bestimmten Handlungsproblemen zulassen. Toleranzen gibt es in jeder gelebten Moral. Die festesten und sozusagen unflexibelsten Gebote stehen oben, die flexibelsten unten. Ein stabiles moralisches System kennt Gleichordnungen und gewisse Beliebigkeiten nur unten, nicht oben. Das Leben eines als niedrig eingeschätzten Tieres wird anders geschützt als das Leben eines Menschen. Mundraub aus Not wird anders bewertet als ein Raubüberfall. Die Tötung eines Angehörigen des eigenen Stammes wird bei den meisten Naturvölkern anders bewertet als die Tötung eines Fremden. Moral kennt also an der Spitze der Werthierarchie wenig oder keine Toleranz. Vielstimmigkeit und damit auch Diskussion und Abwägung bzw. Deliberation gibt es in gewisser Weise nur in Bezug auf die Realisierung der obersten Werte, nicht in Bezug auf ihre Geltung. In der Moral der Schriftreligion etwa kann zwar darüber gestritten werden, wie die offenbarte Wahrheit ausgelegt werden muss, nicht aber darüber, dass es sich tatsächlich um eine Offenbarung handelt und dass deren moralische Implikation absolute Geltung beansprucht. Über Moral lässt sich streng genommen nicht abstimmen. Dies wird gerade im Hinblick auf religiös inspirierte Moralsysteme und ihre Wandelbarkeit oft missverstanden. Zwar können religiöse Gebote unterschiedlich interpretiert und zur Anwendung gebracht, nicht aber in ihrer Substanz in Frage gestellt werden. Oft ist das, was von außerhalb der Religion Stehenden als dringend renovierungsbedürftig angesehen wird, gerade der Kern der Religion. Zudem wird etwa im interreligiösen Dialog oft übersehen, dass einzelne scheinbar übereinstimmende Werte ganz unterschiedlich eingebettet bzw. kontextualisiert sind. Viele Werte also in der Tat nur an der Oberfläche gleich aussehen. Moralische Grundsätze leben zwar von ihrer Anerkennung und der damit gegebenen Geltung, sie sind aber kein Gegenstand einer Abstimmung. Auch wenn die Mehrheit der Bevölkerung bestimmte religiöse Gebote, wie sie etwa im Alten Testament oder im Koran stehen, ablehnen, hat dies keinerlei Folgen für diejenigen, die diese Gebote anerkennen. Dies alles bedeutet nicht, dass die tatsächlich gelebte Moral nicht in einem permanenten Wandlungs- oder Ausdifferenzierungsprozess ist. Denken Sie nur an unsere Privatheitsvorstellungen, die sich unter medialem Einfluss extrem schnell verändert haben. Moralvorstellungen wandeln sich aber innerhalb bestimmter institutioneller Rahmenbedingungen, die sich nie auf einen Schlag ändern, ohne dass eine Gesellschaft destabilisiert, ja unter Umständen sogar barbarisiert wird. Offensichtlich bedarf es für moralische Wandlungsprozesse eines stabilen institutionellen Rahmens und eine Anschlussfähigkeit moralischer Gebote an Tradition. René Descartes hat diese Anschlussfähigkeit übrigens in seinen Überlegungen zu einer professorischen Moral zur Grundlage gemacht. Ziel seiner Überlegungen ist es, radikale Brüche und damit die totale Auflösung einer moralischen Tradition zu vermeiden. Helmut Plessner hat, es nur eine Anmerkung, hat diese Aufkündigung der moralischen, oder wie er es ausgedrückt hat, humanistischen Tradition im Übrigen Heidegger zum Vorwurf gemacht und hat gesagt, dadurch hat Heidegger in gewisser Weise den Nationalsozialismus den Weg bereitet, durch diesen Verzicht eigene Überlegungen anschlussfähig zu machen. Fassen wir damit abschließend die wesentlichen Ergebnisse unseres kleinen Diskurses über das Verhältnis von Demokratie und Moral zusammen. Das Verhältnis von Demokratie und Moral ist offensichtlich ambivalent. Einerseits versteht sich Demokratie selbst als Ausdruck einer bestimmten Moral, die auf Gleichheit, Herrschaft der Mehrheit, ohne Diskriminierung der Minderheit, Legalität, Partizipation, Toleranz und Meinungsfreiheit basiert. Andererseits impliziert diese Basis, dass Meinungen und Haltungen zugelassen werden und möglicherweise auch mehrheitsfähig werden, die diese Prinzipien einschränken oder gar abschaffen wollen. Meist geschieht das, indem dem Begriff der Demokratie ein Zusatz gegeben wird, etwa islamische Demokratie, sozialistische Demokratie, bolivarische Demokratie und so weiter. Demokratie kann somit nur erhalten werden, wenn sie eine institutionelle, vor allem rechtlich fundierte Rahmung erhält, die letztlich gegenüber ihren eigenen moralischen Implikationen und gegenüber bestimmten Moralartikulationen eine gewisse Unabhängigkeit hat. Es gibt keine moderne Demokratie ohne moralische Implikationen, dass sie selbst Ausdruck moralischer Verhältnisse ist. Es gibt aber auch keine Demokratie, die sich mit einer bestimmten Moral zur Deckung bringen lässt. Schon die drei genannten Quellen unseres Demokratieverständnisses weisen zwar Zusammenhänge, aber auch erhebliche Unterschiede auf. Sie sind nicht aus einem Guss. Demokratie ist ein Distanzphänomen, ein Phänomen der Brechung von Macht, der Mittelbarkeit von Entscheidungen und der Abschwächung eigener Ansprüche. Eine stabile Demokratie ist insofern weniger Ausdruck unmittelbarer plebiszitärer Momente, die natürlich, wie bei unseren Schweizer Nachbarn, zum politischen Selbstverständnis gehören, als vielmehr Ausdruck der Mittelbarkeit und Vermittelheit von Machtausübung, das institutionelle Rahmungen einschließt, die die Kontinuität demokratischer Prozesse garantiert, indem sie verzögern, abschwächen und anknüpfungsfähig machen. Ohne institutionelle Brechung ist die selbsterhaltene Distanz, die Vielstimmigkeit erst gewährt, nicht wahr. Partizipation heißt zwar, dass jeder an der gemeinschaftlichen Willensbildung beteiligt sein soll, nicht aber, dass man sich daran beteiligen muss. Und schon gar nicht, dass der eigene Wille tatsächlich auch eine Realisierung erfährt. Demokratie ist insofern nicht notwendigerweise schwach, sondern vielmehr abschwächend und verzögernd. Abschwächend nicht zuletzt im Hinblick auf bestimmte moralische Lebensformen. Demokratie lebt aber zugleich von der Wechselwirkung von gelebter Moral und deren institutioneller Rahmung. In gewisser Weise kommt es darauf an, dass die Vermittlung beider gelingt, dass ich gelebte Moral in den staatlichen Institutionen erkennen kann und sich umgekehrt staatliche Institutionen nicht zu weit von der gelebten Moral entfernen. Dass das institutionelle Distanzgebot nicht abstrakt, ignorant und quasi unnahbar wird. Weder gelebte Moral noch Institutionen dürfen dominant werden, sondern in einem ausgewogenen, einander kontrollierenden Verhältnis stehen. Ohne die Vermittlung zwischen den beiden Momenten gibt es keine Demokratie und letztlich auch keine Möglichkeit, Moral in einem vielstimmigen Gemeinwesen zu leben. Vielen Dank.
So, besten Dank auch von mir. Haben Sie Fragen zum Thema? Dann stelle ich in guter Tradition die erste. Wie sieht es denn derzeit mit der Akzeptanz der Institutionen aus? Also wir leben ja in so einer Welt, wo von der gefühlten Wahrheit bis zur gefühlten Temperatur viel über Werte und Leitkultur gesprochen wird.
Das kann man jetzt nur ganz empirisch behandeln. Offensichtlich nicht sehr gut. Also es wird viel auch zu Recht kritisiert an Institutionen. Wir haben das zuletzt erlebt, jetzt so auf europäischer Ebene, was die Kritik an EU-Institutionen anbetrifft. Und zwar von allen Seiten. Ja, hochinteressant im französischen Wahlkampf zum Beispiel, dass es da jede Menge Überschneidung gegeben hat von rechts und links, was die Kritik an europäischen Institutionen anbetrifft. Ne? Wie will das gar nicht jetzt unter den Tisch gehen? Da gibt es viel zu kritisieren. Aber ich habe versucht, hier daran zu erinnern, dass die Institutionen doch offensichtlich auch ihren besonderen Wert haben für die Stabilität eines demokratischen Gemeinwesens. Und bei aller Kritik sollte man, wie man so schön sagt, das Kind nicht mit dem Bade ausschütten. Also insofern war das ein Stück weit natürlich auch ein Plädoyer für den Erhalt von Institutionen. Nicht von jeder Institution, da gibt es genügend, die wir uns ersparen können. Das kann mir auch durchaus vorstellen, dass es die Notwendigkeit von neuen Institutionen gibt, klar. Aber wir sollten nicht so tun, als wenn die Demokratie auf solche institutionellen Fügungen verzichten könne. Und da scheint mir das gelegentlich auch im politischen Diskurs das Kind mit dem Bad ausgeschüttet wird. Dass man berechtigte Kritik dann sehr schnell doch so überspitzt, dass sie der Sache nicht mehr gut tut.
Ja, bitteschön. Die Frage hier bezieht sich darauf, dass die drei großen Kategorien, die genannt worden sind, nämlich Demokratie, Moral und Recht, letztlich auf Fiktionen beruhen.
Ist völlig klar. Natürlich leben wir in einer Ideengenese. Das ist völlig klar. Also wir können beim Vorsokratikern anfangen und dann über Plato und Aristoteles und deren Ausbildung von bestimmten Kategorien bis in die Gegenwart natürlich wunderbar Ideengeschichte nachzeichnen. Aber ich will nochmal betonen, speziell was die Moral anbetrifft, ich habe ganz bewusst jetzt mal so ein sehr deskriptiven Ansatz zum Ausgang genommen. Also deskriptiv insofern, ich jetzt nicht die Frage gestellt habe, ist die Bewertung der gelebten Moral in dieser Gemeinschaft gut, schlecht, das können wir so und so sehen, sondern so ist er nun mal. Und das kann man auch beschreiben. Und das ist nicht nur eine individuelle Angelegenheit, sondern es ist immer eine Gruppenangelegenheit. Also Moralen werden in Gruppen auch gelebt, da artikulieren sich auch Widerstände, aber nie Widerstände gegen das Ganze. Sie haben ein wunderbares Beispiel natürlich jetzt auch nochmal gebracht, die Notwendigkeit der Anerkennung, dass es so etwas wie persönliches Fehlen gibt, dass es Schuld gibt. Also ohne Schuldzuweisung gibt es keine Rechtsprechung. Es haben nebenbei erwähnt auch einige Gehirnforscher noch nicht verstanden. Also es gibt ja einige Gehirnforscher, die da ihre Skepsis formulieren, inwieweit wir vom freien Willen des Menschen reden können. Es sind ein paar Denkfehler drin, aber das sei ihnen verziehen. Aber das größte Problem zum Beispiel auch im Umgang mit sozusagen gesellschaftlichen Fragen wäre natürlich genau die, wir dürften dann eben einen Schwerverbrecher nicht mehr verurteilen, wir müssten ihn unters Messer legen, operieren oder wegsperren. Es gibt keine andere Alternative dazu eigentlich. Also die Konsequenz haben einige Leute, die hoch deputiert sind, nicht genügend durchdacht. Auch wenn sie immer wieder im Fernsehen kommen, immer wieder unterschiedlich differenziert diese Dinge artikulieren. Wie auch immer, also ich wollte jetzt auch nicht über Determinismus, Nicht-Determinismus unseres Handelns sprechen, aber Sie haben vollkommen recht, es ist ein gutes Beispiel für das, was Sie jetzt Fiktion oder Idee genannt haben. Das Recht kommt nicht ohne diese grundlegende Idee, dass es so etwas wie Schuldzusprechung gibt, aus. Um das vielleicht nochmal ein praktisches Beispiel zu erläutern, weil ich gerade vor kurzem mit einem Juristen über dieses Problem gesprochen habe. Und da hat er mir erzählt, es hätte bei irgendeinem Tag des Verkehrsrechts hätte irgendeine Versicherung einen Vorschlag gemacht, dass man bei allen Unfällen, die passieren, nicht mehr die Schuldfrage zu klären versucht, sondern prinzipiell die Kosten teilen. Wir haben dann herausgefunden, dass wir alle wahnsinnig viel Geld sparen würden. Dass es viel, viel billiger wäre, aber undenkbar das durchzusetzen. Undenkbar. Und zwar nicht nur bei den Juristen, sondern generell in der Bevölkerung. Stellen Sie sich das einfach mal vor. Also gibt ja genügend Dinge, wo man sagen muss, ist ja ganz klar, wer hier schuld ist. Ne? Der mit 200 Kilometern um die Ecke gebraust ist. Und nicht ich, der mit meinem Kleinwagen auf der rechten Seite gefahren ist. Ne? Also klar, das ist schon ein Problem. Aber ich will also gar nicht in Abrede stellen, natürlich sind das alles Ideengebilde, Orientierungsgrößen, die in gewisser Weise für unsere Gemeinschaft sozusagen ein Telos darstellen. Das heißt, die Demokratie ist nie vollkommen verwirklicht, sondern es ist irgendwie, ich habe deswegen auch dieses Habermas-Zitat auch mal genannt, eigentlich so eine Chimäre am Ende der Zeit, in der der Mensch total selbstbestimmt ist und im Einklang mit Natur und Gesellschaft, also der anderen, selbstbestimmt sein Leben fristet. Aber ich denke, da kann die Habermas- und Diskurstheorie durchaus interessante Ansätze bieten, der immer wieder aufs Neue sozusagen bestehende Institutionen in Frage gestellt werden müssen, bestehende Handlungsrepertoires erweitert werden müssen und. Also,
unsere Schwierigkeit ist nur die, dass wir ja wissen, dass diese Fiktionen zumindest teilweise unzutreffend sind.
Ja, was heißt unzutreffend? Es ist wie.
Das mit den freien Willen.
Da gibt es noch
andere. Ja, ja, ja. Also ich will also hier jetzt nicht die Debatte, inwieweit man das belegen oder widerlegen kann, also für einen Kantianer ein völlig unsinniges Problem zum Beispiel. Also ein Kantianer würde sagen, der Mensch ist Bürger zweier Welten, auf der einen Seite ist er total determiniert als Weltenbürger, aber da er Anteil eben an der Ideenwelt hat, kann er jederzeit in dieser Welt neue Kausalketten initiieren. Das ist die Fähigkeit des Menschen. Aber ist jetzt wurscht, ich will da jetzt keine philosophischen, keine Debatten über philosophische Details hier führen. Diese Fiktionen haben eine normierende Kraft, müssen wir so sagen. Und dieser Kraft sollten wir uns bewusst sein und wir sollten uns vor allen Dingen darüber klar werden, dass wir diese Normierungen einfach benötigen. Wie die im Einzelnen ausgestaltet werden, okay, da müssen wir immer wieder die Nagelprobe machen. Aber darauf verzichten, zu glauben, der Mensch regelt das alles für, so von alleine und da gab es viele Theorien, die das suggeriert haben, aber die haben in meinen Augen, also so, diese Idee der Selbstorganisation, ja, natürlich gibt es die, aber eine komplexe Gesellschaft können sie nicht einfach regeln, indem sie alles so den Willen der Einzelnen überlassen. So funktioniert diese Gesellschaft nicht. Also muss es in gewisser Weise Delegierungen geben an Leute, die sozusagen eine Organisationskompetenz haben. Durch Wahl, klar, natürlich. Und auch durch sozusagen eine besondere Verantwortung. Ne? Also auch wir geben natürlich auch Kompetenzen ab, die wir nicht haben, gehen aber davon aus, dass die Leute, die diese Kompetenz jetzt haben und sich zu Recht oder Unrecht angemaßt haben, dass die dafür auch in besonderer Weise gerade stehen, klar. Und man darf dann auch Kritik üben, wenn dieses Geradestehen doch sehr locker gehandhabt wird. Das ist auch ein Problem, über das ich jetzt wenig gesprochen habe, dass immer wieder von gesellschaftlicher Verantwortung gesprochen wird, aber es ist jetzt schwierig, also man will ja jetzt auch nicht jeden Politiker für eine Fehlentscheidung gleich ins Gefängnis schicken, aber wenn man jetzt gerade an die Trampereien denkt, dann denke ich, dann kommt man dann hie und da doch zum Schluss, dass mehr persönliche Verantwortung auch in einem politischen Amt, in einem hohen politischen Amt doch angemessen wäre. Wie auch immer. Ja,
das sind die Dame, war ja zuerst oben. Ja. Die Dame fragt, in Bezug auf ein anderes Referat, das zu Beginn des Semesters gehalten wurde, kann sich die Demokratie mit demokratischen Mitteln abschaffen? Und einem historischen Beispiel, nämlich dem Gesellschaftsvertrag von 1756.
Das
weiß ich aber aus dem 18. Jahrhundert. Ja, wie sieht es da aus? Ja. Da besteht eine Möglichkeit, dass man sich sozusagen selbst abschafft.
Also, lange Rede, kurzer Sinn. Ich will Institutionen als Bremse. Und zwar angesichts von leidvoller Erfahrung, die wir gerade hier im Zentrum von Europa erlebt haben, unter dem Nationalsozialismus. Ich meine, Hitler ist ja mit demokratischen Mitteln, also die Nationalsozialisten sind ja mit demokratischen Mitteln an die Macht gekommen. Und dann waren leider Gottes die Institutionen relativ schwach. Und die Akteure, viele waren ohne Moral und man hätte vielleicht rechtzeitig durch die Stärkung von Institutionen, als es noch möglich gewesen wäre, einiges verhindern können. Ich weiß nicht, ob man alles hätte verhindern können, wäre vielleicht auch zum Bürgerkrieg gekommen, was weiß ich nicht, aber viel schlimmer, wie es gekommen ist, kann man sich ja kaum vorstellen. Also von daher glaube ich, dass gerade unsere eigene Geschichte das beste Beispiel ist, dass hier ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Volkssouveränität und Institutionen mit Gravität und mit einem Sinn für Anschlussfähigkeit Wunder hätten bewirken können, in meinen Augen. Also, ich glaube, also gerade in dem Zusammenhang ist die Erinnerung an die Bedeutung von Institutionen wirklich sehr, sehr wichtig. Gerade angesichts dieser historischen Erfahrung. Wir erleben es auch heute, dass es Länder gibt, wo, es ist ja nicht so, die Demokratie ist ja kein Selbstläufer. Also wo sich so, zum Beispiel gerade über Präsidialsysteme, nehme die Türkei, lange demokratische Strukturen, also wenn man so an den Kemalismus in die Türkei denkt, ne, wirklich, ich will nicht sagen auf einen Schlag, das war ja vorbereitet, aber doch in relativ kurzer Zeit, innerhalb von einer Dekade, bleibt vom Kemalismus in der Türkei fast nichts mehr übrig. Ne? Und das ist eigentlich erschreckend, wie schnell das gehen kann. Läuft formal alles noch unter Demokratie. Und gibt auch andere Beispiele. Aber das ist jetzt, sagen wir, das, was uns im Augenblick vielleicht am nächsten ist. Und auch. Ja.
Bitte schön. Auch da noch ganz kurz die Wiederholung, nur damit wir es auf dem Band haben, worauf führen Sie zurück, dass Moral im politischen Diskurs wieder so, kann ich sagen, die Oberhand gewonnen hat oder so zunimmt.
Ja, also ich, ohne jetzt irgendjemandem zu nahe drehen zu wollen, aber es ist natürlich ganz klar, dass in allen politischen Jugendkulturen Moralität immer eine große Rolle gespielt hat. Das unterstelle ich jetzt auch Bewegungen, die mir nicht immer sympathisch sind, dass man mit einem bestimmten moralischen Impetus Probleme gesehen hat. Sogar die Jakobiner lagen ja in ihrer Gesellschaftsbeschreibung nicht in allem falsch. Erst als sie anfingen, sozusagen den Tugendstaat zu fordern, in dem Augenblick haben sie dann mit der Guillotine die Unebenheiten abgeschliffen. Aber um es nochmal zu sagen, es war ja auch eine moralistische Bewegung am Anfang. Es gab viele Bewegungen, die bestehende Verhältnisse in Frage gestellt haben, die durchaus einen nachvollziehbaren moralischen Impetus gehabt haben. Heute. Ja gut, das, wie gesagt, Unzufriedenheit mit der EU, Unzufriedenheit mit der Integrationspolitik, mit der Emigration, das sind ja gesamteuropäische Probleme, die natürlich in bestimmten Ländern schärfer ausgefochten werden wie in anderen, aber ich denke, das kann man schon benennen. Also das sind jetzt halt einfach bestimmte Gesellschaftsbeschreibungen, wo man spürt, dass die Konflikte größer werden. Auch zum Beispiel in Amerika kündigt sich ja an, dass der Konflikt zwischen den sehr souveränen Staaten und der Zentralregierung stärker wird. Gerade zum Beispiel jetzt, nachdem das Klimaschutzabkommen gekündigt worden ist. Da sind noch nicht alle Dinge auch in Amerika ausgestanden. Da sind die, wenn man so will, die Staaten sind eigentlich noch stärker wie bei uns die Länder, also speziell was Gesetzgebung anbetrifft und so. Müssen wir mal abwarten, was da noch alles kommt. Unabhängig von diesen anderen juristischen Dingen, die da noch herumschweben. Ne? Aber warum das so ist? Also der Dieter Rümmelin hat vor ein paar Jahren mal einen Vortrag was Interessantes gesagt. Da gab es zuvor eine Podiumsdiskussion und dann haben Leute so den Moralverlust beklagt in unserer Zeit. Er ist genau gegenteiliger Meinung. Nein, stimmt nicht, wir haben Tierschützer, wir haben, was weißt du nicht, Greenpeace-Aktivisten und die und jene, die engagieren sich alle im Prinzip für eine gute Sache. Also ein Mangel an Moralorientierung kann er überhaupt nicht in der Gesellschaft erkennen. Und da hat er wohl auch recht. Das Problem ist in meinen Augen nur, dass, deswegen habe ich zu Beginn dieses Beispiel mit Namensgebung von Straßen und dergleichen. Es war irgendwo in Baden-Württemberg, ich kann es Ihnen jetzt nicht genau sagen, wo. Waren zwei Städte, die da jetzt so Aktionen gefahren sind. Das halte ich schon für sehr problematisch. Dass man jetzt historische Personen jetzt nach so einer Ille der politischen Korrektheit heute sozusagen taxiert, das ist sehr, sehr problematisch. Dann müssen halt sagen, Goethe hat auch ein Todesurteil unterschrieben, wie wir wissen.
Es hat jetzt auch schon Städte gegeben, die dürfen im Glockenspiel nicht mehr Fuchs, du hast die Gans gestohlen spielen.
Ja, insofern. Ist eine endlose Debatte, wenn wir können, wenn ich jetzt hingucken muss. Ja.
Wir hatten hier zuerst noch eine Wortmeldung.
Die wird ja von bestimmten Gruppen, ganz bestimmten Gruppen,
Es gibt eine psychologische Theorie, dass die Leute immer die Fehler bei den anderen suchen, die sie selber bei sich nicht sehen wollen. Also in den Beispielen, dass ein Eintauchen vor dem Twitter man oder so. Sehen Sie da einen solchen Aspekt oder ist das anders?
Ja, also ich habe mir jetzt über diese psychologischen oder sozialpsychologischen Hintergründe weniger Gedanken gemacht. Ich habe erstmal konstatiert, dass es so ist. Aber das hat eine gewisse Plausibilität. Wir tun uns alle schwer, so bei der selbstkritischen Einschätzung unserer eigenen Leitlinien. Oft kommt das dann auch erst mit einer gewissen Verzögerung, dass man so nach 10 Jahren dann sagt, ja mein Gott, was war das? Also wir hängen da schon natürlich unseren Leitlinien und Ideen sehr lange an und es bedarf offenbar schon schwerer Gegenargumente und Geschütze, um die selber in Frage zu stellen. Ich denke, das liegt irgendwo auch in der Natur des Menschen. Das gibt es auch in einem übertragenen Sinne. Also es gibt viele Theoretiker, die unbedingt ihre Theorie stützen wollen, selbst wenn sie so am Ende ihres Lebens sehen, das haut nicht mehr hin, das haut nicht mehr hin. Trotzdem halten sie an bestimmten Dingen fest. Es gibt aber dann auch Personen wie Hillary Putnam zum Beispiel, der alle 5-6 Jahre seinen Anhänger sagt, so Leute, April war alles Mist, jetzt kommt was Neues. Ne? Was natürlich für die Promoventen eine Katastrophe immer wieder macht. Ne? Das kann man sich auch vorstellen. Also das gibt es auch, aber es ist wohl so, wie Sie gesagt haben, dass es ein Stück weit eben auch im Menschen angelegt ist, dass er bei anderen ein schärferes Auge hat bei sich selber. Also auch in der Ideengeschichte stellen Sie immer wieder fest, dass Autoren, auch wenn sie zweitrangig waren, oft beim Auffinden von Schwächen in anderen Theorien großartig waren, wirklich zur Hochform aufgelaufen sind. Ne? Bei sich weniger, aber bei anderen sieht man es dann schon. Wie das berühmte Sprichwort vom Splitter im eigenen, vom Splitter im Auge des anderen und Balken im eigenen Auge, den sieht man nicht. Ne? Okay.
Ja, da war noch eine Frage. Es geht um das Beispiel in den USA, wo jedes Jahr Auschwitz gedacht wird, aber nicht der Ermordung der Indianer.
Ja. Kennen wir aus vielen Kulturen. Die Türkei erinnert sich wenig an den Völkermord an den Armeniern. Natürlich zu einem gewissen Recht, insofern sie sagen, ja, die Türkei ist ja erst nach dem Osmanischen Reich gegründet worden. Das war ja alles so Vorgeschichte. Aber egal, wo Sie hinschauen, ob das jetzt ein Konflikt ist zwischen der Ukraine und der Sowjetunion. In der Ukraine gibt es auch so einen Ausdruck für diese große Hungerkatastrophe, die Stalin damals sozusagen initiiert hat, Holodor oder so. Also die erinnern sich auch an diesen, interpretieren das auch als Völkermord. Da sind auch, ich glaube, 2 oder 3 Millionen Menschen umgekommen, ganz gezielt. Jenseits der Grenze kennt man das nicht, hört das nicht. Ne? Also das ist ein weit verbreitetes Phänomen, dem man ein Stück weit nur entgegenarbeiten kann, wenn man hier und da, was ja hier und da gelungen ist, so wie innerhalb von Europa gemeinsame Schulbuchkonferenzen stattfinden und ein gewisser Ausgleich stattfindet. Aber ich gebe auch zu, dass sogar jetzt bei den Nachbarn Deutschland, Frankreich, das sehr, sehr lange gedauert hat, bis man zum Beispiel in Frankreich auch anerkannt hat, dass in Algerien systematisch gefoltert worden ist. Ne? Das hat auch 20, 25 Jahre gedauert, immerhin. Also diese Dinge, die werden oft verdrängt, aber in einem Land, wo es kritische Intellektuelle gibt und wo die Rahmenbedingungen da sind, kommt es dann Gott sei Dank hier und da schon vor, dass diese Dinge dann doch ins Rollen gebracht werden. Es gibt auch in der Türkei Leute, die sich mit dem Völkermord an Armeniern beschäftigen. Leider Gottes sind die im Augenblick höchstwahrscheinlich im Gefängnis. Aber die gibt es auch da. Nun gut, das hat natürlich auch was mit Machtgeschichten und nationaler Hybris etwas zu tun. Klar. Erleben Sie auch auf dem Balkan. Balkan hören Sie immer, die Kroaten erzählen Ihnen die Verbrechen der Serben, die Serben, die Ihnen die Verbrechen von Kroaten oder Muslimen. Das ist noch sehr lebendig dort. Wird aber Gott sei Dank auch da, weil ich da öfter auch bin, von ein paar Leuten so langsam ein bisschen zum Thema gemacht. Ohne, dass das jetzt überall in den Gesellschaften schon greift, aber es wird immerhin von einigen Leuten zum Thema gemacht. Das ist ja durchaus dann auch mal positiv zu sehen. Ob sich das dann durchsetzt in der nationalen Selbsteinschätzung, ist wieder eine andere Frage, aber immerhin gibt es.
Dankeschön. Dann würde ich mich an der Stelle für den Vortrag und die sehr interessante Fragerunde bedanken. Möchte Sie auf alle Fälle noch einladen zum nächsten Vortrag, nächste Woche am 19. Juni, über Theater und Demokratie spricht dann der Intendant des hiesigen Stadttheaters, Christoph Nix. Würde mich freuen, wenn Sie alle wieder dabei sind. Ganz besonderen Dank nochmal Herrn Wiegerling und kommen Sie alle gut nach Hause.